Wie versprochen geht es weiter mit Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Thema heute ist neue Top-Level-Domains. Richtig gehört, es gibt nach langer Zeit mal wieder Gelegenheit, sich um neue TLDs zu bewerben. Und was das genau bedeutet und für wen das interessant ist, bespreche ich mit einer Frau vom Fach, die seit vielen Jahren in der Domain-Szene tätig ist. Bei mir ist nämlich Katrin Ulmer. Hallo, liebe Katrin.
Hallo Martin, moin.
Ja, Katrin arbeitet schon seit Mitte der 90er Jahre in Unternehmen der ITK-Branche und hat schon sehr früh mit Internet-Providern und Registraren zu tun. Seit 2005 leitet sie bei Dot Berlin den Marketing- und Kommunikationsbereich, ist dort seit 2015, also auch schon über 10 Jahre, Geschäftsführerin. Außerdem ist sie Gesellschafterin und Geschäftsführerin von Dotson. Wir, die Kanzlei, die ja nun auch viel Domainrechtsstreitigkeiten begleitet, kennt Katrin und ihre Unternehmen also auch schon ziemlich lange. Und heute führt uns, wie gesagt, zusammen, dass die ICANN mal wieder ein neues Verfahren angestoßen hat, neue Top-Level-Domains zu erklären. Jetzt kennt sich Katrin wie niemand anders aus mit dem Domain-Name-System. Und meine Einstiegsfrage ist dann auch eher eine Bitte, nämlich für die weniger informierten Hörerinnen und Hörer einmal das Domain-Name-System in einfachen Worten zu erklären, dass alle verstehen, worum es da eigentlich geht. Und dann schauen wir uns mal an, was es da jetzt eigentlich Neues gibt.
Ja, sehr gerne. Also Domain Name System, was ist das? Das muss man sich so vorstellen wie das Telefonbuch. In dem Telefonbuch steht ein Name und eine Nummer. Und genauso ist es auch mit dem Domain Name System, nämlich der Name ist zum Beispiel spiegel.de. Und weil wir uns spiegel.de natürlich deutlich besser merken können als 193.17.28.5, gibt es das Domain Name System. Und vielleicht noch kurz dazu, was am Ende noch alles an Möglichkeiten besteht. Das ist zum einen Länderänderungen, wie also Top-Level-Domains für Länder wie .de, .fr, .uk. Dann gibt es generische Top-Level-Domains wie .com, .net, .info. Das sind welche, die kennen wir alle schon seit Ewigkeiten. Und dann gibt es eben seit 2000, 2004 und 2012 neue Top-Level-Domains wie .sport, .tel, und auch neuere Endungen wie .shop, .berlin, .law und .legal.
Genau, und diese .legal genauso wie .com oder eben .de oder .berlin sind die Top-Level-Domains. Second-Level wäre in deinem Spiegel-Beispiel eben Spiegel. Und Third-Level wäre es eben auch denkbar, dass im Vorspiegel noch eine weitere Bestandteil der URL kommt. Ja, jetzt hast du schon gesagt, es gibt verschiedene Domain-Namen oder verschiedene Top-Level-Domains. Und das ist dann doch die erste oder weitere Frage, wo kommen die her? Wie kommt man an eine Top-Level-Domain? Wer vergibt es?
Ja, das ist eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte. Nämlich ursprünglich war ja das Internet gedacht für die wissenschaftliche Kommunikation. Das heißt sozusagen, wie wir es heute benutzen, war gar nicht so im Scope ursprünglich mal. Und der John Postel, Wissenschaftler an der Southern California University, der hat tatsächlich Ländern auf Anfrage eigene Internetendungen vergeben. Und zwar auf Basis von einer ISO-Liste, wo eben, sagen wir mal, für deutschland.de drin stand. Und dann konnte man sich an ihn wenden und eben .de delegiert bekommen. Und es ist klar, dass das natürlich kein skalierbares Geschäft ist. Das heißt, 1998 wurde dann die ICANN ins Leben gerufen, die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, also Namen und Nummern eben, die die Aufgabe hat, diese Ressourcen global zu verwalten und dafür zu sorgen, dass eben alles nur einmal auch vergeben wird. Das ist so ein bisschen die Genese, warum es überhaupt so eine globale Organisation gibt, die sich um diese Koordinationsaufgabe kümmert.
Wer ist da so drin in der ICANN? Also was ist das für eine Organisation? Ist es wie die UNO oder ist es eine private Gesellschaft? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist tatsächlich ein Projekt unter der Clinton-Administration gewesen, zu sagen, das Internet ist ja global. Und was für eine Struktur können wir da ins Leben rufen, die sozusagen dieses Konzept einer globalen Ressource verwalten möglichst gut abbildet? Und die ICANN ist zum einen, also es ist eine Not-for-Profit-Organisation mit Sitz in Kalifornien, die sozusagen aus zwei Bereichen besteht. Zum einen aus angestellten Mitarbeitenden, die sich um den täglichen Betrieb kümmern, also dafür sorgen, dass das alle technischen Parameter eingehalten werden, aber die gleichzeitig auch einen großen Bereich an ehrenamtlichen Mitarbeitenden hat, aus der globalen Internet-Community, so wie mich zum Beispiel, die dazu beitragen, dass bestimmte technische und auch Richtlinien weiterentwickelt werden, die dann letztendlich von den Mitarbeitenden in verbindliche Rahmenwerke übertragen werden. Also es ist sozusagen so zweigeteilt. Jetzt aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, wer sind diese Multi-Stakeholder sozusagen? Das ist zum einen eben neben den Angestellten aus der Community, einmal die technische Community, also Menschen, die sich wirklich extrem technisch mit der ganzen Internet, dem Internetbetrieb beschäftigen. Dann Menschen, die mehr den wirtschaftlichen Blick auf die Dinge haben, also Betreiber von Internetendungen und auch die ganzen Provider. Dann gibt es einen großen Bereich, der auch sehr gewachsen ist über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Das sind die Regierungsvertreter. Die haben kein echtes Stimmrecht bei der ICANN, aber ein Vetorecht. Die, als wir gestartet sind in 2005, waren das so 50 bis 70 Menschen. Es sind heute über 200, die dort aktiv sind. Dann natürlich die ganzen Internetnutzer haben auch ein Stimmrecht, Markeninhaber und die ganzen Internetprovider wie Telcos und ISPs. Also es ist eine relativ komplexe Struktur.
Komplexe, über die Jahre gewachsene Struktur. ICANN ist ja jetzt auch nicht mehr ganz neu und das Domainname-System auch nicht. Vielleicht doch noch, aber trotzdem noch ein kleiner Blick in die Historie. Und ja, du hast ja schon gesagt, seit 2005 seid ihr dabei. Welche Schritte oder wie vergibt denn die ICANN neue Top-Level-Domains? Und was hat es da jetzt in der Vergangenheit gegeben? Und dann können wir mal den Bogen schlagen zu dem, was da jetzt möglicherweise neu ist.
Ja, also grundsätzlich gab es eben in den Anfangsjahren diese reine Delegierung von Top-Level-Domains eben auf Basis von der ISO-Liste und dann eben eine Handvoll an generischen Endungen wie .com.org und .com.org. Und das war so ein bisschen so ein Buddy-Netzwerk, würde ich das mal bezeichnen, weil letztendlich die Verwaltung dieser Ressource war in den 90er Jahren halt, ich sag mal, jetzt kein Thema, was so wirklich sichtbar war global. Das heißt, es war ein kleiner Zirkel, der sich letztendlich mit diesen Themen beschäftigt hat. Und der hat dann miteinander besprochen, gesagt, ach, wir könnten eigentlich mal wieder neue Top-Level-Domains einführen. Das heißt, diese Runde in 2000 und in 2004 war eine relativ kleine Runde, wo das so unter Friends and Family mehr oder weniger stattgefunden hat. Es gab zwar 2004 so eine kleine Art Ausschreibung, aber das war auch vorher schon quasi geklärt, unter welchen Rahmenbedingungen man daran teilnehmen konnte. Und daraus ist aber dann quasi auch durch unser Zutun ein deutlich strukturierterer und offener und transparenterer Prozess entstanden, nämlich 2005. Wo dann eben ICANN gesagt hat, okay, wir schauen uns mal an, was bisher gelaufen ist, was ist daran gut gewesen, wie können wir das jetzt auf einem globaleren Level besser organisieren, sodass dann bis 2012 relativ viel Zeit auch vergangen ist, wo dann Rahmenbedingungen erarbeitet worden sind, auch mit uns zusammen, unter welchen Bedingungen sich eben Unternehmen oder auch Städte, Communities für eine eigene Top-Level-Domain bewerben können.
Und das gab es dann 2012, die vorerst letzte Runde, was sind da so die prominentesten Domains, die da noch dazugekommen sind? Kannst du dich da...
Also die prominentesten aus unserer Sicht ist natürlich .berlin, die betreiben wir selbst, aber in den Medien verfolgt haben vielleicht einige Hörerinnen und Hörer den .amazon-Case, wo sich eben Amazon beworben hat, ohne vorher mit den Amazon-Anrainerstaaten darüber zu sprechen und zu schauen, ob es da kulturelle oder geografische Befindlichkeiten gibt, wo ein relativ langer Streit daraus entstanden ist und man sich hinterher dann auf ein Abgabemodell an die Anrainerstaaten geeinigt hat, um die Top-Level-Domain delegiert zu bekommen.
Ja.
Und dann gibt es noch ein paar offene Fälle wie .web gegen .web, wo zwei große Community-Teilnehmer hier im ICANN Circle eben umeinander noch streiten, wer die Zulassung bekommt.
Ja. Okay, und jetzt ist haben wir ja 2026 und erstmals, wenn ich nichts verpasst habe, seit 2012 gibt es also wieder die Gelegenheit, mal eine neue Top-Level-Domain zu ergattern, also sich darum zu bewerben. Bevor wir zu den Einzelheiten da kommen, vielleicht mal, warum dauert es jetzt so lange? Warum ist es überhaupt so ein Sammelverfahren? Warum kann man nicht sozusagen wie eine Vignette bei uns in unserer schönen Stadt Berlin zum Amt gehen oder eben zur Icon gehen und sagen, so, ich hätte jetzt gerne meine Punkt Herting oder eben Punkt Brandenburg. Warum ist es jetzt sozusagen immer ein, naja, so ein bisschen in Wellen Thema?
Also zum einen ist es so, warum hat es so lange gedauert? Weil es eben eine ganze Reihe von Streitfällen in der vergangenen Runde 2012 gegeben hat und es auch durch politischen Druck klar war, dass das so nicht nochmal passieren soll. Es gab auch Unternehmen, die das ökonomisch genutzt haben, um neue Geschäftsmodelle auf einer quasi öffentlichen Ressource durchzusetzen. All diese Dinge sind ausführlich diskutiert worden in Arbeitsgruppen, wo wir uns auch seit 2015 eingebracht haben und die im vergangenen Jahr dann geendet sind in dem sogenannten Applicant Guidebook, den Rahmenbedingungen für Bewerber für neue Top-Level-Domains. Die Ursprungsidee war tatsächlich, dass wir 2013 starten mit so einem dauerhaften Verfahren, also dass man sich regelmäßig entweder bewerben kann oder einfach, wie du sagst, eben, ich reiche einen Antrag ein und wenn er genehmigt wird, wird er genehmigt. Da gab es aber massiv auch Gegenwehr bei ICANN, der Organisation selbst, weil natürlich auch hinter ihr dann wieder Druck durch die Regierung entstanden sind, die gesagt haben, müssen wir erstmal drauf gucken. Dann hat die technische Community natürlich auch Fragen, wie skalierbar ist die Einführung neuer Top-Level-Domains, wie viele Top-Level-Domains können wir den zentralen Instanzen zumuten, also den Root-Servern, sodass es da eine Reihe von Fragen gibt, die bis heute eben nicht geklärt sind, sodass wir weiterhin bei eben so einem Verfahren alle x Jahre landen im Moment.
Okay. Gut, jetzt ist das Verfahren da und wir sollten vielleicht einmal sagen, dass man hier, was jetzt sozusagen der aktuelle Bewerbungsslot ist, vielleicht sagst du das einmal kurz.
Genau, also das Bewerbungsfenster, so heißt es bei ICANN, das öffnet am 30. April diesen Jahres und schließt am 12. August diesen Jahres. Und innerhalb dieses Zeitfensters gibt man alle Antworten auf 225 Bewerbungsfragen online in einem entsprechenden System von ICANN ein.
Okay, also wir haben jetzt sozusagen Q2, kann man sich dann damit mal befassen und zum Sommer hin wird es dann tatsächlich ernst, sollte man dann seine Bewerbung abschließen. Wir werden bestimmt nochmal ein bisschen drauf kommen, was da jetzt so die einzelnen Voraussetzungen sind, aber erstmal interessiert mich und wahrscheinlich viele Zuhörenden, für wen ist denn jetzt aus deiner Sicht, ihr beratet ja nun auch Unternehmen, die überlegen, so eine TLD sich zu beschaffen, für wen ist es eigentlich interessant, was macht da Sinn, wenn ich überlege, brauche ich so eine TLD? Was sind da vielleicht auch Gruppen, für die das Sinn macht?
Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Szenarien, die da denkbar sind. Angefangen von dem Top-Thema digitale Souveränität, was wir, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren gelernt haben, was relevanter ist, als wir uns das vielleicht eingestanden haben. Also sprich, wenn ich Abhängigkeiten von Anbietern aus bestimmten geografischen Regionen oder von bestimmten Anbietern, die eine bestimmte Shareholder-Struktur haben, reduzieren möchte, ist die eigene Top-Level-Domain auf jeden Fall ein bedenkenswertes Tool. Das ganze Thema, wie kann ich mehr Flexibilität auch für meine Kommunikationsinfrastruktur gewinnen? Weil der Klassiker ist ja, ich bin ein Unternehmen, habe eine Reihe von Domains, dann stelle ich fest, dass jemand einen ganz ähnlichen Markennamen sich unter den Nagel reißt mit ein, zwei Typos drin. Wie kann ich solche Risiken minimieren? Wie kann ich minimieren, dass ich teuer Domains kaufen muss, die ich verpasst habe zu registrieren, weil ich vielleicht die Endung gar nicht so auf dem Radar hatte? Dann gibt's das ganze Thema rund um die Digitalisierung, also sprich Unternehmen, die vielleicht nicht in diesem Maße ihre Dienste, ob jetzt interne Kommunikationsdienste digitalisiert haben, können damit natürlich auch viel, viel schneller Digitalisierungsprojekte anstoßen. Ich kann ganz toll Tests unter Second- und Third-Level-Domains machen, ohne dass ich jetzt mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten muss. Also ich gewinne halt deutlich mehr Flexibilität bei mir im Unternehmen. Aber es ist natürlich auch Szenario, wenn ich zum Beispiel gleichnamige Wettbewerber habe. Also wir hatten zum Beispiel in der vergangenen Bewerbungsrunde den Fall, dass Audi Sorge hatte, dass sich die Audi Bank in Saudi-Arabien bewirbt. Bei Bugatti war das ein ähnlich gelagerter Fall, dass die Sorge hatten, dass sich neben ihnen als Autohersteller eben auch der deutsche bekannte Lederwarenhersteller bewirbt. Aber wir kennen auch eine ganze Reihe von Fällen wie aus dem Bankenumfeld. Zum Beispiel ist Ikano ein Kunde von uns, also das ist quasi die IKEA-Bank, die Ikano-Bank, die letztendlich auch einfach mehr Kontrolle auch über ihre interne Kommunikation haben wollte. Also sprich, die ganzen E-Mails, die sie verschicken, laufen jetzt unter group.ikano und eben nicht mehr ikano.com. Unklar, in welchem Rechtsrahmen und Governance-Rahmen ich mich dort eigentlich bewege. Und das nutzen auch die HSBC-Bank, BNP Paribas. Also da gibt es eine ganze Reihe. Gerade so in diesem Finanzen-, Bankenumfeld ist das hochrelevant, gerade um auch Phishing-Attacken gegenüber Kunden zu minimieren.
Aber dass ich es richtig verstehe, jetzt am Beispiel HSBC, bringt ja eigentlich nur was oder der eigentliche Nutzen jetzt aus IT-Security-Sicht, wenn man das so möchte, kommt der daher, dass man sozusagen nach außen verkündet, also alle unsere Kommunikation findet nur noch unter dieser TLD statt. Wenn ihr eine Mail bekommt von hsbc-service.com, dann ist sie nicht von uns.
Genau.
Ja, okay. Und
also, das was ist schon ja wohl nicht, was ist Aufwand ja wohl, dahinter.
Was es ja wohl nicht verhindert, ist, dass man sich sozusagen trotzdem um seine Brand kümmern muss. Ne? Also die werden natürlich trotzdem vorgehen gegen hsbc-service.com, weil sie natürlich nicht sicher sein können, dass alle verstanden haben, dass sie nur noch unter der TLD HSBC sozusagen erreichbar sind. Aber das ist sozusagen der Vorteil, wenn ich eine große globale Organisation bin, dass ich sozusagen die sämtliche Kommunikation unter dieser TLD versammeln kann und zum Beispiel Länder oder Filialen dann Second-Level-Domains unter meiner TLD vergeben kann.
Genau, das zum einen. Also es kann halt für eine deutlich klarere Domainstruktur sorgen. Aber wenn du zum Beispiel denkst an so einen klassischen Fall, ich habe das 35-jährige Jubiläum des Unternehmens. Das heißt, ich registriere 35 years of hbc.com. Aber irgendwann ist das ja auch durch das Thema. Das heißt, eigentlich würde ich diese Domain wieder löschen wollen. So. Wenn ich die aber lösche, dann registriert sie definitiv irgendjemand anderes, der sie dann für irgendwelche missbräuchlichen Zwecke weiterverwendet. Und das ist halt auch ein großer Vorteil von einer eigenen Internetendung, gerade eben jetzt im Markenumfeld, weil eben nur die Marken auch berechtigt sind, dann Domains zu registrieren. Ich kann die einfach wieder löschen und es kann sie niemand wieder neu registrieren. Also das ist auch nochmal so ein Thema, temporäre Registrierung von Domains und dann eben nicht mehr drum kümmern müssen, wenn ich die dann gelöscht habe, weil sie kann niemand anderes wieder neu registrieren.
Vielleicht an der Stelle nochmal auch zur Erklärung, wenn ich eine TLD habe, also nimm gerne Punkt Berlin, wo ihr ja selber verantwortlich seid oder die betreibt, dann entscheide ich, wer eine Second-Level-Domain unter meiner TLD bekommt. Das heißt, HSBC hat es dann in der Hand oder ja, Punkt Berlin-Betreiberin hat es dann in der Hand zu sagen, wer jetzt Becker.Berlin oder eben Germany.HSBC bekommt.
Also bei den Marken ist das auf jeden Fall so. Bei offenen Top-Level-Domains wie jetzt .Berlin oder .Shop regelt man das dann abstrakter. Es gibt sogenannte Registrierungsrichtlinien und die geben dann vor, dass du zum Beispiel bestimmte Bedingungen erfüllen musst. Also wir könnten ja zum Beispiel sagen, eine .Berlin-Domain darf nur jemand registrieren, der vorher einen Personalausweis mit einer Adresse in Berlin zu uns geschickt hat. Das ist nicht so häufig. Also es gibt natürlich Einschränkungen, zum Beispiel bei .bank gibt es tatsächlich die Einschränkung, dass eben nur Banken eine .bank-Domain registrieren dürfen. Das wäre aber auch zum Beispiel denkbar für Communities wie zum Beispiel .lgbtqi, sagen wir mal. wo ich als Domain-Inhaber bestätigen muss, dass ich mich positiv mit dieser Community assoziiere und aber eben nicht Hate Speech oder sowas verbreiten will.
Aber das ist eine Entscheidung desjenigen, der Inhaber der TLD ist. Das heißt, .bank könnte jetzt auch, wenn ich gerne ein Verzeichnis aller Parkbanken haben möchte, dann hätte ich auch sagen können, einfach, da mischt sich die Icon nicht ein, meine ich. Also das ist sozusagen, oder ist es etwas, wo die einem sich aus dem Guidebook ergibt, ja, du musst das für diesen oder jenen Zweck nutzen, kann, ist das denkbar?
Jein, also grundsätzlich mischt sich die Icon nicht rein, das ist richtig. Es gibt aber Begriffe, die sind im Public Interest, also wie zum Beispiel .kids. Um da jetzt Missbrauch auch auszuschließen, gibt es Verpflichtungen, die Betreiber unterzeichnen müssen, die sie auch einhalten und die relativ eng auch gekoppelt sind an so ein Compliance-Monitoring von Icon, ob das auch tatsächlich eingehalten wird. Also von daher, es gibt keine konkreten Vorgaben, aber es gibt so ein bisschen so ein Monitoring und auch ein entsprechendes Takedown-Verfahren, wenn Missbrauch dann passieren würde unter bestimmten Kategorien von Top-Level-Domains, wie eben auch .bank.
Ja, jetzt hast du schon so ein paar, oder wir haben jetzt so ein bisschen bunt durch den Gemüsegarten schon ein paar erwähnt. Ein paar mögliche TLDs und solche, die es schon gibt. Kann man so ein bisschen eine Kategorisierung vornehmen, welche für wen es Sinn macht, sich eine TLD zu holen?
Also grundsätzlich gibt es eben so die offenen, das sind typischerweise Domain-Endungen wie .shop oder .online, .web, .host. Die werden quasi registriert, gekauft von Unternehmen, die daraus ein Geschäftsmodell entwickeln wollen. Also die registrieren die Top-Level-Domain und verkaufen dann Second-Level- oder Third-Level-Domains oder Web-Baukästen, was auch immer. Die nächsten oder die anderen Kategorien sind zum einen geografische Endungen, also für Städte oder Regionen. Es wäre auch sowas wie .Baltic denkbar. Das sind alles Bewerbungen, die halt typischerweise in enger Kooperation mit der jeweiligen Gebietskörperschaft oder dem Land beantragt werden und auch betrieben werden. Da gibt es dann zum Teil eben auch die Möglichkeit, oder es gibt die Möglichkeit, die auch an bestimmte Bedingungen, wie ich muss in dieser Region ansässig sein oder einen Bezug zu der Region haben, verbunden sein können. Dann gibt es die sogenannten .brands, die hatte ich ja schon kurz eben erzählt. Das sind Internetendungen, die von Markeninhabern beantragt werden können und auch nur von diesen betrieben werden. Edeka ist zum Beispiel so ein Beispiel, hat die .edeka 2012 beantragt und nutzt die überwiegend für eigene interne Zwecke. Das kann im Prinzip jedes Unternehmen, was eine eingetragene Marke hat, kann genauso eine Marken-Top-Level-Domain beantragen.
Das ist dann schon voraussetzlich, dass ich sozusagen Markeninhaber bin, wenn ich so eine Brand-Domain möchte.
Genau.
Will man wahrscheinlich auch als Icon nicht, dass ich jetzt hergehe und mir .aldi reserviere.
Genau. Also das ist ausgeschlossen und dafür ist eben auch sozusagen vorgesehen, dass du mit der Bewerbung auch die eingetragene Marke einreichen musst. Ich meine, auch da gab es natürlich Versuche, das zu umgehen in der vergangenen Runde, dass privatwirtschaftliche Unternehmen so versucht haben, Marken zu registrieren.
Ist ja schnell eingetragen.
Genau. Genau. Ja, und die vierte Gruppe sind Communities. Also sowas wie LGBTQI wäre eine denkbare Community. In der vergangenen Bewerbungsrunde gab es Community-Bewerbungen zum Beispiel für .eco und .gay, die halt sagen, sie wollen eine bestimmte Sichtbarkeit im Internet haben unter einem gemeinsamen Dach, wo in der Regel auch bestimmte Abgaben hinterher an Community-Organisationen stattfinden. Also wo es quasi eine sehr enge Kooperation zwischen dem Betreiber, Community-Organisation und den Nutzern der Top-Level-Domain gibt.
Gibt es dort Voraussetzungen, also ist ja .eco, da kann man sich alles Mögliche vorstellen, wer dahinter sich verbirgt, bei LGBTQI+, wahrscheinlich auch, ne? Gibt es dort, oder ich bin Mitglied der International Bar Association, der IBA, also Anwaltsverein, nicht Bargänger. Da da ist irgendwie klar, wer dann da vielleicht sich auftritt, wer da drunter auftreten mag, aber das ist ja nicht ganz so klar. Gibt es da irgendwelche Vorgaben, wenn ich jetzt so eine Community bin, oder reicht dort eine gute Idee, unterscheidet sich das gar nicht so sehr von dem quasi Geschäftsmodell, was weiß ich, Punkt Legal, Punkt Lawyer, wie wäre da, gibt es da Vorgaben?
Es gibt keine Vorgaben im engeren Sinne. Es gibt aber die Voraussetzung, wenn ich mich als Community bewerbe und es bewirbt sich noch jemand anderes um den gleichen Begriff, dann hätte ich als Community einen Vorrang. So, aber mit diesem Vorrang kommt auch die Verpflichtung, bestimmte Kriterien zu erfüllen im Rahmen einer sogenannten Community Priority Evaluation. Und dann kommt tatsächlich sowas zum Zuge wie, gibt es überhaupt eine Beziehung zwischen der Organisation, die sich eben gerade für diesen Begriff bewirbt, oder ist sie eben so reiner Trittbrettfahrer? Das gab es in der vergangenen Bewerbungsrunde auch. Also von daher gibt es schon so einen Prüfmechanismus auch bei ICANN. Wie ernst das gemeint ist, gibt es tatsächlich eine Zusammenarbeit auch, gibt es auch einen Support aus der Community, das wird dann schon tatsächlich abgeprüft. Und wenn von den 16 Punkten, die man im Rahmen dieses Prüfverfahrens erreichen kann, 12 erreicht werden, dann hat man tatsächlich Vorrang vor potenziellen anderen Bewerbungen.
Also gerade bei der TLD, also LGBTQI, da kann man sich ja auch, sagen wir mal, Missbrauch vorstellen. Ne? Also
genau.
Wenn ich mir jetzt überlege, die MAGA-Bewegung kommt auf die Idee, sich das zu reservieren, einfach damit da niemand Vernünftiges dahinter sich sozusagen versammeln kann. Und da kommt jetzt, gut, ICANN ist jetzt international, aber ein Stichpunkt hattest du vorhin erwähnt, da würde ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, bevor wir uns vielleicht noch ein paar Beispiele zu den einzelnen Nutzungsarten anschauen, aber digitale Souveränität. Erklär mal kurz, warum das für ein, ich sag jetzt mal, deutsches Unternehmen oder eine deutsche Gebietskörperschaft vielleicht ein Vorteil ist, aus Sovereignty-Gesichtspunkten eine eigene TLD zu haben.
Ja, also das liegt auf der Hand, denn im Moment ist es ja so, ich hänge, sagen wir mal, ich habe eine ganze Reihe von Domains. So, Gebietskörperschaften haben eine ganze Reihe von Domains, aber eben auch Unternehmen typischerweise. Das heißt, in der Governance hänge ich davon ab, was die Endung, unter der ich die Domains registriert habe, also .com, .us, .net, .info, .de, .fr, welche entsprechenden rechtlichen und auch regulativen Rahmenbedingungen existieren. Die kann ich nicht beeinflussen. Wenn ich aber meine eigene Internetendung habe, dann bin ich ja derjenige, der diese Endung betreibt und der, wie wir schon darüber gesprochen haben, eben auch die Policies definiert, wie sie einmal vergeben werden, die Domains, aber wie sie auch technisch betrieben wird. Also du kannst dir vorstellen, dass es von den Internetendungen, die existieren, vielleicht ein Fünftel DNSSEC zum Beispiel gar nicht anbieten. Was ich persönlich für einen echten Skandal finde, dass ich eben keine gesicherte Kommunikation zwischen Empfänger und Sender aufbauen kann auf Basis von einer Domain. Und solche technischen Features würde ich, wenn mir IT-Sicherheit am Herzen liegt, würde ich natürlich gerne aufsetzen wollen. Und das bedingt eben, dass ich die Hoheit über diese technische Infrastruktur habe. Und das habe ich eben nicht, wenn ich eben von Dritten abhängig bin.
Okay, jetzt gibt es sozusagen den Konnex von der Souveränität, von der Governance zur IT-Security. Und vielleicht hast du da mal ein schönes Beispiel, wie die Nutzung einer TLD, vielleicht existierende Projekte schon, zur IT-Security beitragen. Also unser HSBC-Beispiel geht ja schon in die Richtung, aber was gibt es vielleicht noch?
Also was eigentlich ein ganz schöner Case ist, und zwar die Schwarzgruppe ist ja bekannt im Moment in Deutschland als relativ stark expandierend, mit Töchtern wie der Stackit und der Digits. Und die haben offenbar festgestellt, dass wenn sie ein Onboarding machen von neuen Mitarbeitenden, dann bekommen die die ganzen Logins und sie müssen sich hier registrieren auf dem Portal und hier Credentials beantragen. Dass es schlau ist, alle Portale und Dienste, die die Schwarz-Gruppe ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellt, auf .schwarz enden zu lassen. Das heißt, für die Mitarbeitenden ist es total klar, alle Dienste, die sie jemals nutzen, enden auf blablabla.schwarz. Alles, was nicht auf .schwarz endet, ist kein valider Dienst, den ich jetzt für mein tägliches Geschäft benötige. Und von daher gibt es eine sehr, sehr, sehr klare Kommunikation, die vermeidet, dass Mitarbeitende eben auf Links klicken, die gar nicht so gedacht waren und eigentlich nur versuchen, bestimmte Credentials von ihnen abzugreifen.
Okay, ja, macht absolut Sinn. Ja, setzt eine gewisse Unternehmensgröße voraus. Bei uns kriegt man es wahrscheinlich schon noch so hin, aber jedenfalls sind wir da nicht bisher, jedenfalls nicht mehr bekannt, Opfer geworden von Versuchen, uns hier andere Credentials unterzujubeln oder andere Dienste unterzujubeln. Aber scheint nahe zu liegen. Hast du noch einen schönen Brandcase, wo man schön zeigen kann, warum das für international tätige, vielleicht nicht die ganz riesen Unternehmen, aber schon sinnvoll sein kann, sich da eine TLD selber zu besorgen?
Also was noch ein schöner Case ist aus unserem Kundenumfeld auch, ist die .edeka. Und zwar hatte Edeka, die werden ja regelmäßig bombardiert mit diesen ganzen kleinen Unternehmen, die neue Produkte entwickeln. So, und dann schicken die denen eine E-Mail und sagen, wir haben hier so ein ganz tolles neues Produkt und wollt ihr das nicht in euren Märkten aufnehmen? Und Edeka ist dann auf die Idee gekommen, wir digitalisieren den Prozess und wir nutzen dafür Domains, wo wir Portale draufsetzen, wo die Leute sich entsprechend für die Aufnahme in dem Edeka-Programm bewerben können. Und damit haben die einen deutlich strukturierteren Vorgang, wissen genau, das sind tatsächlich auch valide Angebote, die Edeka hier macht, also die Nutzenden, und wissen, dass sie quasi hier auf dem richtigen Weg sind, um sich für die Aufnahme in dem Edeka-Produktprogramm zu bewerben.
Also über ein Trust-Issue, ne? Also die hätten das ja auch machen können unter neue-produkte-edeka.de, aber dass man sozusagen dir zeigt, ihr seid schon jetzt in dem Edeka-Universum, erkennt ihr ganz leicht an der TLD.
Genau. Okay. Also machen sie auch zum Beispiel mit dem Jahresbericht und dem Azubi-Portal. Also gibt es eine ganze Reihe von Portalen, die sie eben zur Digitalisierung ihrer Prozesse auch eingesetzt haben.
Prima. Dann mal zu dem Bewerbungsverfahren. Also wer jetzt hier Lunte gerochen hat und ja zu seinen Chefinnen und Chefs geht und sagt, eigentlich wäre das eine gute Idee, eine neue TLD oder nicht eine neue, sondern unsere TLD jetzt hier zu besorgen. Was muss der mitbringen? Also was sind die Voraussetzungen für eine Bewerbung um eine neue TLD? Was sind Preise? Was kann man da so sagen?
Genau, also was sozusagen Pflicht ist, es sind eben diese Antworten auf die 225 Fragen, die ICANN im Rahmen von diesem Bewerbungshandbuch veröffentlicht hat. Damit kommt auch eine Bewerbungsgebühr in Höhe von 227.000 US-Dollar, die ICANN fordert. Das klingt jetzt erstmal relativ viel Geld, bedeutet aber in der Praxis, dass es eben nicht ein Domainkauf ist, sondern einen kompletten Namensraum. Also sprich, ich kann unendlich viele Domains darunter registrieren. Und ich könnte natürlich auch, so wie zum Beispiel Audi das macht, sagen, wir geben allen Händlern eine Audi-Domain und wir haben ja natürlich die Lizenzverträge mit den jeweiligen Audi-Händlern und wir können damit auch so eine Refinanzierung wieder machen mit der Domain-Registrierung.
Das sind Sunk-Costs, also die, wenn meine Bewerbung abgelehnt würde, dann sind die weg?
Nein, also zum einen sind Bewerbungen bisher noch nie abgelehnt worden. Und zum anderen, selbst wenn ich mir während des Verfahrens überlegen würde, dass das doch nichts für mich ist oder sich die Prioritäten verändert haben, der Unternehmensname ändert sich, sowas kommt ja natürlich vor, dann habe ich die Möglichkeit, zu verschiedenen Zeitpunkten die Bewerbung zurückzuziehen und bekomme dann anteilig auch die Bewerbungsgebühren rückerstattet von ICANN.
Okay.
Und die Gebühren gelten jetzt für 1.000 Bewerbungen. Also wenn es mehr werden würde, sich das auch nochmal reduzieren.
Okay. Gut, also eine Viertelmillion muss man mal auf den Tisch legen. Es ist jetzt also nichts, was jetzt ich für unsere Kanzlei aus der Portokasse zahlen könnte. Ja, es ist eben auch nicht 5 Millionen. Ne? Also das ist schon ja auch ein Punkt, dass man halt, was ja auch hätte sein können, dass man sagt, wenn ich schon so weit bin, dass ich dann dann dazu komme, so einen großen Batzen Geld dorthin zu legen. Die sonstigen Rahmenbedingungen, also was ist sozusagen, was muss ich geltend machen, wenn ich eine solche TLD bei der ICAN reservieren möchte?
Genau, also ICAN fordert jenseits von diesen Bewerbungsfragen eine ganze Reihe natürlich von Nachweisen, also was wie den geprüften Jahresabschluss muss ich einreichen, Handelsregisterauszug, solche Dinge natürlich alle. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, über diese sogenannten Verpflichtungen, die ICAN auch fordert von Bewerbern, dass ich mich dazu bereit erkläre, den Betrieb auch zu übernehmen, dass ich eine Vorstellung davon habe, wie meine Finanzen für den Betrieb auch aussehen. Also sprich, ich muss auch einen Finanzplan mit einreichen mit der Bewerbung. Da gibt es entsprechende Vorlagen. Aber die müssen natürlich plausibel aufbereitet werden, sodass ICAN auch sicher sein kann, dass derjenige, der sich da gerade bewirbt, letztendlich auch die Sicherheit und Stabilität des Internets gefährdet. Weil letztendlich ist, egal ob es eine .edeka oder eine .com ist, sind wir dann alle Teil des globalen Internets. Und das soll natürlich weiterhin sicher und stabil auch betrieben werden.
Mhm. Gut, wenn ich jetzt, es gibt sicher Anforderungen an den Begriff, den ich dort als TLD reservieren möchte. Ne? Also es ist relativ offensichtlich, dass ich Markeninhaber sein muss, wenn es eine Brand ist. Über die anderen Voraussetzungen für die anderen haben wir schon besprochen. Anforderungen an den Bewerber hattest du auch schon gerade erwähnt, ne, dass ich halt einen Jahresabschluss haben muss, um hinreichend sicher ist, dass ich dann die Domain auch betreiben möchte. Jetzt werden wir nicht die 225 Fragen durchgehen oder wie viel waren es, 212, die man da beantworten muss. Aber was sind so weitere Sachen, die jetzt die Bewerbung betreffen, die man wo man vielleicht nicht im ersten Moment drauf kommt, dass das etwas ist, was ICAN interessiert für die Bewerbung.
Ja, also natürlich will ICAN die wirtschaftlich Berechtigten wissen, also sprich, wer tatsächlich hinter der Bewerbung steht und nicht nur, ich sag mal, die Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft, die sich offiziell dann bewirbt. Dann werden auch eine ganze Reihe Fragen gestellt, wie der Bewerber sicherstellen will, dass die Endung tatsächlich auch sicher betrieben wird, dass im Fall von Missbrauch, das betrifft jetzt weniger Marken, aber eben offene Endungen wie .berlin, dass im Fall von Missbrauch entsprechend kurzfristig reagiert wird. Es gibt in dem Vertrag, den der Bewerber dann hinterher mit ICAN schließt, gibt es zwar Regeln, aber es gibt unter den bestehenden Endungen auch immer mal, ich sag mal, schwarze Schafe, die das nicht so ernst nehmen. Und deswegen gibt es da in diesem Bewerbungsverfahren nochmal deutlich mehr Verpflichtungen auch von Bewerbern, das zu bestätigen, dass sie Missbrauch ernst nehmen und im Falle von gemeldeten Missbrauch oder potenziellen Missbrauch direkt auch reagieren. Und eben die ganzen finanziellen Verpflichtungen sind auch nochmal deutlich angezogen worden, weil ICAN auch wirklich sicherstellen möchte, dass das ernst genommen wird und eben nicht, ich sag mal, so ein Hobbyprojekt von jemandem nebenbei ist.
Gibt es eigentlich TLDs, die wieder eingestellt worden sind? Also weißt du das?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Top-Level-Domains, die eingestellt worden sind. Das sind zum Beispiel Unternehmen, die einfach fusioniert sind, deren Markenname nicht mehr existiert. Das sind, in Frankreich gab es auch eine Bewerbung für die Aquitaine-Region, meine ich. Die sind zusammengelegt worden, also die gibt es auch einfach nicht mehr. Manche haben sich langfristig dagegen entschieden. Die hatten ursprünglich mal den Antrag gestellt aus Markenschutzgründen, haben dann festgestellt, das ist gar nicht so ein Thema, und die dann wieder eingestellt. Es gab auch Bewerbungen für .Roma und .Budapest, wo die Stadt gar nicht zugestimmt hatte, aber sich ein Unternehmen trotzdem für beworben hat, und wo dann quasi im Rahmen von Verhandlungen rauskam, nee, also wir unterstützen das nicht. Die Marke Patagonia hatte sich für Patagonia beworben, und dann aber doch mit erheblichem Widerspruch aus Chile gerechnet oder zu tun. und hat sich dann auch dagegen entschieden. Also die haben gesagt, wir verfolgen das Thema nicht weiter. Das ist in Ordnung. Also auch wenn wir so heißen wie die Region, wollen wir jetzt nicht so Landgrab machen und die Region, den Regionsnamen uns unter den Nagel reißen. Also da gibt es eine ganze Reihe von
Beispielen. Amazon.
Ja. Ja, man könnte auch anders mit dem Thema umgehen, genau.
Ja. Gut, mal, wie geht's jetzt weiter? Also es gibt die Frist 30.04. bis 30.08. beziehungsweise das Fenster. Ja, jetzt ist sicherlich nicht sinnvoll, da jetzt bis Anfang August zu warten, um sich zu überlegen, wie man da jetzt weitermacht. Wahrscheinlich habt ihr derzeit schon Kunden, die ihr da begleitet in so einem Verfahren. Vielleicht erstmal, wenn man die TLD bekommt, wann geht es dann los? Also wann könnte ich damit rechnen, dass die TLD mir gehört und dann als zweites Mal, was sind jetzt sozusagen die Next Steps, die ich machen müsste, wenn ich mich damit überhaupt befassen möchte?
Genau, also wie geht es dann weiter? Das Bewerbungsfenster, wenn es am 12. August zugegangen ist, macht ICANN erstmal so Sanity-Checks, ob alles vollständig eingereicht worden ist und die Dokumente vorhanden sind, ob die lesbar sind und so weiter und so fort. Veröffentlicht dann alle eingegangenen Bewerbungen, dann hat man theoretisch nochmal die Möglichkeit, 2 Wochen lang sich auf einen alternativen Begriff umzuentscheiden, also den sogenannten Spring Check Day und Reveal Day. Und danach beginnt dann die tatsächliche Evaluation erstmal des Strings, also der eingereichten TLD. Und danach folgen dann der Bewerber und die Bewerbung selbst. Und der ganze Prozess ist zum Teil intern bei ICANN, zum Teil bei externen Evaluatoren aufgehängt und dauert so roundabout ein Jahr. Das heißt, 4. Quartal 2027 wäre realistisch, um mit dem Launch der TLD zu rechnen.
Okay, also schon, es ist auch klar, dass es ein bisschen längerer Zeitraum ist, aber ist jetzt schon nichts, was man jetzt dann irgendwie ab 1. September nutzen kann, sondern ist dann schon nicht mehr dieses Jahr, sondern eher Ende nächsten Jahres. Genau, ja, ich hatte dich unterbrochen, du wolltest schon überleiten zu dem sozusagen Bewerbungsstrategischen. Also was muss ich mir jetzt eigentlich überlegen, was sind so die nächsten Schritte, bevor ich da jetzt den Fragebogen ausfülle?
Genau, also was wir empfehlen würden, ist auf jeden Fall, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und zu schauen, macht das für uns Sinn? Macht es für uns Sinn aus Markenschutzgesichtspunkten? Macht es für uns Sinn, weil es ein Geschäftsmodell ist, weil wir bestimmte Rechte uns sichern wollen, weil wir daraus bestimmte Sicherheitsvorteile, Unabhängigkeitsvorteile ziehen wollen? Das kann man relativ unaufwendig prüfen und dann eben eine entsprechende Entscheidung treffen, pro oder contra eigene Top-Level-Domain. Sollte das tatsächlich weitergehen, ist dann im nächsten Schritt sowas wie Bewerbungsstrategie erarbeiten, eben für diese Fälle, dass es Wettbewerb geben könnte, wichtig. Und dann anhand der Dokumentenliste gucken, welche Dokumente sind alle zu besorgen. Die müssen validiert sein, dass sie eben auch entsprechend den Anforderungen der ICANN eingereicht werden können. Die ganzen Antworten auf die Fragen formulieren, Finanzplan vorbereiten, inklusiv, wann müssen wir auch entsprechende Gelder bereitstellen und das Ganze natürlich auch intern abstimmen, wie hinterher auch das Projekt dann aufgefasst wird im Unternehmen.
Sehr gut. Jetzt habt ihr, ich weiß, schon ein paar Beratungsmandate dazu. Da wirst du jetzt nicht groß berichten wollen, aber weißt du sozusagen aus dem Markt, was da auf jeden Fall kommen wird? Also mit welchen neuen Top-Level-Domains werden wir uns anfreunden können, müssen, sollen?
Genau, also was, glaube ich, die prominentesten bekannten Beispiele sind, ist zum einen Punkt Salesforce. Also die haben schon gesagt, dass sie sich um Punkt Salesforce bewerben wollen. Und dann dieses ganze Konglomerat rund um die Krypto-Wallet-Blockchain-Anbieter, weil die ja im Moment nur als Web3-Domains verfügbar sind und die wollen letztendlich den Schulterschluss zu einer Web2-Domain herstellen können. Sodass, wenn jetzt ihr eben Herting.krypto registriert, dass ihr die eben im Web 2 und im Web 3 bekommen könntet. Das sind so die bekanntesten Beispiele. Wir wissen von einem Portfolio-Applikanten, der 200 Top-Level-Domains beantragen möchte. Das sind sicherlich eher offene Top-Level-Domains. Ja, und dann gibt es hier und da immer noch mal so einzelne Unternehmen, die sich für das Thema öffentlich bekannt haben, dass sie das interessant finden.
Okay, cool. Also wenn du sagst, da gibt es sogar Unternehmen, die 200 beantragen werden, mit wie viel rechnet man da? Also mit wie vielen Anträgen rechnet die ICANN? Kann man das sagen?
Ja, also ICANN hat 4 Cases gerechnet, 500, 1000, 1500, 2000 Bewerbungen. Die 227.000 Dollar Bewerbungsgebühren sind, wie gesagt, auf den 1000 Bewerbungen gerechnet und würden günstiger werden, wenn es eben 1500 oder 2000 werden.
Okay.
Und da gibt es so ein, also je nachdem, wie man fragt, bekommt man natürlich unterschiedliche Antworten, aber ich denke, 1000 plus ist eine realistische Größenordnung für diese Bewerbungsrunde.
Okay. Ja, einerseits dann natürlich trotzdem noch Nische, weil es eben nicht Millionen Second-Level-Domains sind unter verschiedensten Top-Level-Domains, aber jetzt eben auch nicht nur 5, ne? Also das ist ja schon auch auch irgendwie klar, wenn man überlegt, was es denn jetzt schon alles gibt, und das, was es dann da vielleicht geben wird. Gibt es Domains, TLDs, die du gerne hättest, wo du dich vielleicht nicht traust, sie selber zu betreiben oder sich selber dafür anzumelden, aber wo du denkst, das wäre eigentlich eine gute Idee?
Also was ich sozusagen so aus im Vergleich zu den USA oder auch den ganzen baltischen Staaten total gut fände, wäre so ein deutsches Äquivalent zu .gov, wo einfach dieser Zoo an völlig uneinheitlichen Domains für Bürgerdienste aufhört und das klar ist, dass in Deutschland alle Bürgerdienste unter einer was auch immer für eine Endung stattfinden. Ich glaube, das würde auch für die Digitalisierung dieses ganzen Bereichs würde es extrem hilfreich sein, wenn das auch für mehr Klarheit und Transparenz sorgen
würde. Deutschland? Oder?
Ja, Punkt Bund, Punkt, keine Ahnung.
Deutsche minus Behördenlandschaft.
Ja, genau. Und das ein Tick kürzer. Genau.
Ja.
Also das fände ich persönlich gut. Ich hatte letztens eine Recherche gemacht und bin da über einen Zoo an Domains mit verschiedensten Bindestrichen und Endungen und allem Möglichen gestolpert wieder, wo ich gedacht habe, das mache ich einfach nicht, weil ich gar nicht sicher sein kann, ob das ein valides Angebot ist jetzt aus Sicht des Bürgers. Persönlich fände ich eine Punkt Pool oder Punkt Swim total super.
Okay.
So die Pools dieser Welt, die dann alle unter einer Punkt-Pool-Domain auffindbar wären, das wäre total cool.
Dürfen nur die Berliner Schwimmhallen nicht, weil es ist nicht vorgesehen,
Nein.
dass man jetzt unter Punkt-Pool tätig ist. Insofern.
Nein.
Okay. Sehr gut. Dir vielen Dank, Katrin, für diesen Überblick und für diesen, sagen wir mal, Ritt durch das DNS und durch diese neue Bewerberrunde, die da jetzt aufgemacht wird. Vielleicht noch ein Satz zu euch und wie ihr da helfen könnt. Also wenn ich jetzt Punkt Herting reservieren wollen würde, wüsste ich, an wen ich mich wende. Aber wenn ich das täte, was würdet ihr machen? Also was ist euer Angebot sozusagen?
Genau, das ist unser Angebot. Wir würden im ersten Schritt schauen, ob Punkt Herting überhaupt möglich ist, technisch. Weil es gibt halt eine ganze Reihe von Vorgaben, die zu erfüllen sind. Also es müssen mindestens 3 Buchstaben sein. Es darf nicht quasi kollidieren mit bestehenden und reservierten Endungen.
Würdest du auch ohne den Umlaut nehmen?
Das würde ich relativ wahrscheinlich auch machen. Allein, wenn ihr E-Mails verschicken wollt, macht es total Sinn, eben auf den Umlaut zu verzichten. Genau, und ansonsten würden wir starten mit Bewerbungsstrategie anschauen, wie wir die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die Top-Level-Domain 1:1 bekommt, möglichst schnell, sicher und zuverlässig hoch ist und dann von euch die ganzen nötigen Unterlagen abfordern und anfangen mit Bewerbungstexten schreiben und Finanzplan vorbereiten, sodass ihr möglichst gut gerüstet dann in das Bewerbungsfenster reingeht und wir würden dann die komplette Bewerbung erfassen, bei ICANN einreichen und auch Rückfragen, die dann sozusagen nach Ende des Bewerbungsfensters reinkommen, bis hin zur Delegierung das auch betreuen und darüber hinaus auch. Also wir können auch unterstützen in der Entwicklung von Namensraumkonzepten, von Domainstrategien, was sind vielleicht auch so Dienstleistungen, die dann obsolet werden oder reduziert werden könnten.
Okay, ja, sehr schön. Also, wer da Bedarf hat, in den Shownotes steht alles zu der Dotson GmbH und zu Katrin. Aber wer Katrin Ulmer googelt, landet auch an der richtigen Stelle und muss da jetzt nicht lange suchen. Ja, herzlichen Dank dir für deine Einblicke. Ich glaube, es war auch jenseits, ich habe schon ja im Vorgespräch gesagt, ist ein bisschen Nischenthema heute. Ja, es werden jetzt nicht jeder zweite Zuhörende, das wäre ein bisschen traurig für die Anzahl der Zuhörer, sich jetzt hier für eine neue TLD entscheiden, aber vielleicht hat es auch noch mal ein bisschen einen Einblick gegeben, wie das eigentlich funktioniert und wie so eine Vergabe stattfindet. Also vielen, vielen Dank dir nochmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Martin.
Prima. Ja, Folge 85 von Herding FM ist im Kasten. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, es wird ein bisschen regelmäßiger, dann arbeite ich noch dran. Aber wer nichts verpassen will, muss uns abonnieren und wird dann jeweils informiert von seinem Podcast-Player, wenn es eine neue Folge gibt. Euch allen einen eisfreien Februar und einen baldigen Frühlingsbeginn. For those who celebrate und allen anderen noch einen wunderschönen Tag. Danke dir, Katrin. Bis bald. Ciao, ciao.
Dankeschön. Tschüss. Thank you.